Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und ja, es klingen die Glöckchen, es läuten die Sterne. Es läuten keine Sterne. Die Sterne funkeln. Ja, wir sind voll im Weihnachtsmodus und wir hoffen natürlich ihr auch. Sarah, hast du denn schon einen Zweig geschmückt mit einer Kugel versehen? Ist es bei dir schon weihnachtlich?
Ja, hi Marianne, hallo an alle, die zuhören. Bei mir ist es tatsächlich dieses Jahr schon weihnachtlich. Mich hat es irgendwie gepackt, dass ich mir das dieses Jahr zu Hause gemütlich mache. Ich habe mir so eine Weihnachtssternblume gekauft, Zweige, die geschmückt mit Kugeln. Und ich bin ja auch so ein Lichterketten-Fan. Bei mir hängen jetzt auch überall Lichterketten. Also dieses Jahr habe ich es krachen lassen. Und ich glaube, nach dem dritten Glühwein, dann läuten bestimmt auch die Sterne.
Da tanzen und läuten die Sterne.
Genau.
Genau. Wir hoffen, ihr habt es euch heute auch schon schön gemütlich gemacht und seid auch in Weihnachtsstimmung. Ich bin heute wieder an der Reihe und darf euch was erzählen über eine Autorin. Und ich habe natürlich überlegt, was sich hier zu dieser Jahreszeit, zu dieser Stimmung gut anbieten würde. Und dann habe ich mir überlegt, dann nehme ich doch mal eine Autorin, die sich auch schon rege gewünscht wurde. Und ja, wir reden heute über Wörter wie Gewitternacht, Tollköpfe, Grausedruden, Wildtruden, Irrwische und auch den Donnerdrummel. Das nur als kleine Anspielung auf das Buch, um das es heute gehen soll, um das es heute genauer gehen soll. Aber ihr habt sicher auch schon erraten, heute geht es um die schwedische Autorin Astrid Lindgren. Genau, Astrid Lindgren, die berühmteste Kinderbuchautorin der Welt, kann man einfach mal so in den Raum werfen und auch so stehen lassen, weil das ist wahr.
Auf jeden Fall, auch gerade bei den genannten Worten, da klingelt es ja direkt so. Ne?
Genau, ja. Und ja, mit einer Gesamtauflage von über 147 Millionen Büchern, die in 86 Sprachen übersetzt wurden, sowie zahlreiche ihrer Bücher, die auch verfilmt wurden, ist das sicherlich auch nachvollziehbar, dass wir es hier mit einer der bekanntesten AutorInnen überhaupt zu tun haben. Ihre Werke sind unter anderem Pippi Langstrumpf, Wir Kinder aus Büllerbü, Mio, mein Mio, Michel aus Lönneberger, Das entschwundene Land, das ihrer Autobiografie entspricht und natürlich auch zahlreiche mehr. Da kommen wir später dazu. Aber bevor wir anfangen, erstmal ein ganz kleiner Einstieg, weil das ist ja nun eine Autorin, wo ich einfach mal behaupten würde, dass jede von uns schon mal irgendwie mit ihr in Berührung gekommen ist. Sarah, kannst du dich dann noch erinnern, was bei dir da ein prägendes Erlebnis war oder wie du ihr begegnet bist als Kind?
Ja, ich erinnere mich tatsächlich gut. Ich habe jetzt auch vor der Folge drüber nachgedacht, wie das bei mir war. Wir hatten, als ich aufgewachsen bin in Bayern, eine total schöne Bibliothek, der Bücherturm aus Glas. Der war super schön gemacht. Und da gab es auch eine ganz tolle Kinderbuchabteilung, eine ganze Etage auch. Und da erinnere ich mich noch, wie ich Ronja Räubertochter aus dem Regal genommen habe und mit nach Hause genommen habe und gelesen habe. Ja, daran erinnere ich mich wirklich noch gut, ja.
Schön. Da sprichst du natürlich gleich das Buch an, was ich gerade schon so ein bisschen versucht habe anzuteasern. Das ist nämlich auch tatsächlich das Werk, mit dem ich am meisten zu tun hatte, beziehungsweise wo ich die meisten Verbindungen zu ihr habe, weil das einfach das ist, was mich am meisten abgeholt hat. Und da werden wir auch heute näher drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, ihr kennt es nicht anders, gehen wir natürlich erstmal auf das Leben unserer AutorInnen ein heute. Und damit beginnen wir auch schon natürlich mit ihrer Geburt. Astrid Eriksson hieß sie am Anfang. Astrid Anna Emilia Eriksson wurde 1907 als Tochter des Pfarrhofpächters von Näs in Småland, Schweden geboren und wuchs mit zwei Schwestern und einem Bruder auf. Obwohl sie auch auf dem elterlichen Bauernhof mithelfen musste, ist es aber so, dass sie schon auch eine unbeschwerte Kindheit hatte und diese auch als Hauptquelle ihrer Kreativität später gelten soll. Es ist auch bekannt, dass Astrid Lindgren stets positiv über ihre Eltern sprach und sie für ihre großherzige Art der Kindererziehung immer wieder gelobt und das auch betont hat. Man könnte auch sagen, dass die Eltern oder dieser Erziehungsstil, den die Eltern pflegten, als antiautoritär zu bezeichnen ist, was ja für die damalige Zeit, wir befinden uns Anfang des 20. Jahrhunderts, noch sehr, sehr selten war oder was es ja eigentlich in der Form nicht gab. Und da habe ich auch gefunden, dass es zum Beispiel so war, dass Astrid und ihre Geschwister ein Spiel hatten, das hieß, nicht den Fußboden berühren. So, das ist natürlich was, was jeder irgendwie auch von uns kennt. Und die haben das aber nicht draußen gespielt. Also ich kenne das von früher vom Klettergerüst. Also bei uns war das so, man hatte eine gewisse Zeit, wo man so rumlaufen durfte. Und immer wenn irgendwer geklatscht hat, dann musste man sich irgendwo was suchen, dass man halt nicht den Boden berührt. Also irgendwo hochklettern. Ja. Mhm. So, und die haben das so gespielt. Die haben das erstmal drin gespielt. So. Und dann auch noch im Schlafzimmer der Eltern. Und sind dann quer durchs Schlafzimmer getanzt und haben dann praktisch wirklich da ihre Runden gedreht und durften die ganze Zeit den Boden nicht berühren und waren permanent in Bewegung. Also so weit ging es bei uns zu Hause nicht. Ich glaube, da hätte ich, also ich weiß nicht, was, das hätte bei uns nicht stattgefunden. So weit hätte ich gar nicht geschafft bei meinen Eltern, glaube ich. Und ja, das hat da stattgefunden schon. Und da hat sie selber auch gesagt, wir kletterten wie die Affen auf Bäume und Dächer. Wir sprangen von Bretterstapel und Heuhaufen, dass unsere Eingeweide nur so wimmerten. Also, ja, fand ich ein sehr schönes Zitat. Dachte ich, ich bringe das an der Stelle hier mal an.
Power,
und ja, also dass deine Eingeweide wimmern. Ich glaube, sie meint so dieses Kribbeln, was man dann hat. Diese Aufregung, dieses Gefühl mit, schaffe ich das jetzt noch oder nicht? Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was sie hier mit Wimmern meint, aber fand ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung.
Schön.
Die Kleinstadt, in der Astrid aufwuchs, war die Stadt Vimmerby und hier ging sie auch zur Schule. Hier stellte sich auch schon die Schriftstellerei als ihre Begabung heraus und das war auch schon in ihren Schulaufsätzen erkennbar. Deshalb nannte man sie tatsächlich auch die Selma Lagerlöf von Vimmerby. So, Selma Lagerlöf, einige treue HörerInnen werden es wissen, ist natürlich auch schon bei uns im Podcast porträtiert worden. Das ist die Frau, die 1909 als erste Frau den Literaturnobelpreis erhielt und unter anderem die Geschichte von Nils Holgersson geschrieben hat. Und die war ja zu der Zeit auch noch präsent, ne? Also sehr präsent. Das heißt, natürlich wurde hier dann gleich der Vergleich gezogen. Genau, wenn ihr da natürlich auch mal in die Folge reinhören wollt, sehr, sehr gerne. Die findet ihr natürlich auch in unserem Podcast. Und ja, auch sehr, sehr spannende Geschichte. Aber zurück zu Astrid Lindgren, die natürlich nicht mehr als Selma Lagerlöf vom Vimmerby bekannt ist, sondern ja, sich selbst einen Namen gemacht hat, wie wir wissen. Und nach dem Realschulabschluss absolvierte Astrid von 1924 bis 1926 in der Lokalzeitung ihrer Heimatstadt ein Volontariat und wurde dann auch gleich die Geliebte ihres mehr als 20 Jahre älteren Chefs Reinhold Blomberg. Das zog nach sich, dass sie schwanger wurde und ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns hier in Vimmerby, das ist halt ein sehr kleiner Ort in Schweden und da machen solche Sachen schnell die Runde und früher war es dann auch nicht unüblich, dass man als junge Frau mal für eine Weile verschwand. Meistens wurde dann gesagt, man geht auf Kur oder man erholt sich oder macht einen Urlaub und diesen in Anführungszeichen hat sie dann auch gemacht in Kopenhagen, weil es da eine Klinik gab, die Geburten nicht offiziell meldete. Und dort brachte sie dann anonym 1926 ihren Sohn Lars zur Welt. Und es war auch so, dass dieser Chefredakteur, der Herr Blomberg, auch ja sehr verliebt in Astrid war. Aber diese lehnte seinen Antrag ab, den er ihr nach seiner Scheidung machte. Also sie hatte da nicht diese Gefühle und für sie war das einfach zu der Zeit nicht tragbar, was natürlich auch ein krasser Move ist, weil meistens haben Frauen, ja, dann war das ja für die eigentlich die einzige Rettung, irgendwie da die Ehe einzugehen, um dann nicht in Verruf zu geraten. Aber dafür hat es halt gefühlsmäßig bei ihr nicht gereicht und da hat sie auch konsequent Nein gesagt. Danach zog sie nach Stockholm, wo sie eine Ausbildung als Stenografin und Maschinenschreiberin absolvierte und als Sekretärin im Königlichen Automobilclub arbeitete. Dies tat sie unter anderem auch, um ihren Sohn so häufig wie möglich besuchen zu können, weil der war nämlich zu einer dänischen Pflegefamilie gekommen und sie musste die finanziellen Mittel aufbringen, um ihn, wie gesagt, sehen zu können. Und das war mit unter anderem auch ein Grund, weswegen sie diesen Job gemacht hat. Und da war es dann auch so, dass sie erst 1930 den kleinen Lars zu sich nehmen konnte und somit dann als ledige Mutter ins Smaland für ihn sorgen konnte und gleichzeitig dann auch für einen Skandal sorgte, weil dann war dieses Kind ja plötzlich da und allen war klar, okay, die hat jetzt da ein Kind und wo kommt das her und wer ist der Vater? Also war dann natürlich trotzdem Gerede, aber ich glaube, zu der Zeit war ihr das dann auch schon egal. Ne? Ja. In dem Automobilclub lernte sie auch ihren späteren Ehemann Sture Lindgren kennen, der dort als Bürovorsteher und Autojournalist arbeitete. Da war es so, er war Alkoholiker und verstarb bereits im Jahr 1952 mit Mitte 50, wodurch Astrid Lindgren sehr früh zur Witwe wurde. Mit Sture bekam sie 1933 ihre Tochter Karin und sagte später einmal im hohen Alter: Wenn ich die Wahrheit sagen soll, bin ich nie in jemand anderen verliebt gewesen als in meine Kinder. Was dann auch wieder dafür spricht, weswegen sie zum Beispiel auch ja die Ehe mit dem Blomberg nicht eingegangen ist. Sie ist sich da einfach selber treu geblieben und ihren Gefühlen, was man sich ja, wie gesagt, auch erstmal irgendwo trauen muss. Daher war es sicher auch besonders schwer für sie, das ist natürlich immer schwer, aber dass ihr eigener Sohn Lars im Jahr 1986 bereits verstarb. Als Grund habe ich hier mehrere Sachen gefunden. Also es gibt Quellen, die anführen, dass es ein Gehirntumor war. Andere Quellen sagen wiederum, dass es auch an einer Alkoholsucht lag, der er verfallen war, ähnlich wie sein Vater. Also da habe ich verschiedene Sachen gefunden. Das ist jetzt nicht ganz klar. Nach ihrer Heirat 1931 schrieb Astrid auch, um das Haushaltsgeld aufzubessern, nebenbei Zeitungsartikel, Märchen und auch Kurzgeschichten. Und während des Zweiten Weltkriegs arbeitete sie 5 Jahre lang in der Abteilung Briefzensur des Nachrichtendienstes. Und hier, ja, das ist tatsächlich ein Kapitel, was, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, weil hier las sie Briefe von Soldaten und Frauen, aber auch von Juden, die kurz vor ihrem Abtransport standen und prüfte diese. Und das ist auch ein Kapitel, was sie als einen Schmuddeljob bezeichnet. Also diese Arbeit hat sie selbst als Schmuddeljob deklariert, weil sie darauf nicht stolz war. Aber es war auch so, dass sie durch diesen Beruf Einblick in die Schrecken des Krieges erhielt, denn es war ja so, dass Schweden zu der Zeit, das war ja eher kriegsverschont, das heißt, die Bevölkerung hatte teilweise gar keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Und von diesen Einblicken war sie so tief erschüttert, dass sie auch, obwohl das komplett natürlich verboten war, Briefe mit nach Hause nahm, diese abschrieb, übersetzte und mit Zeitungsartikeln, Fotos und Karten ergänzte und dadurch ja ein Sammelsurium von 1939 bis 1945 anlegte, was dann zu einem umfangreichen Konvolut wurde, das erst 2015, also Astrid Lindgren ist 2002 gestorben, verlegt wurde mit dem Titel Die Menschheit hat den Verstand verloren. Das sind praktisch so ein Konvolut an Kriegstagebüchern gewesen. Ne? Darin wird ersichtlich, dass Astrid Lindgren sich da komplett erschüttert von den Schrecken des Krieges zeigt und ja, halt auch so eine wirkliche Verzweiflung an den Tag legt. Also sie hat, wie gesagt, nicht nur jetzt fröhliche Kinderbücher geschrieben, was ja immer so ein bisschen nachgesagt wird, sondern sie hat sich wirklich auch mit den tiefgehenden Zeitgeschehen auseinandergesetzt.
Wow, das ist ja Wahnsinn. Also davon habe ich noch nie gehört. Das ist ja super beeindruckend, krass, dass sie, ja, was sie da draus gemacht hat dann, ne? Ich dachte erst so, oh Gott, was für ein schrecklicher Job, wie furchtbar. Ja. Dass sie das so durchziehen konnte und klar, okay, man kriegt was mit und also Schrift ist ja einfach ihr Metier, ne? Also ist klar, dass man das dann vielleicht auch gut hinkriegen könnte, aber die Aufgabe ist ja ganz furchtbar. Aber dann sowas draus zu machen, das ist ja echt krass. Auf jeden Fall total spannend, ja, okay.
Und damit auch die Überleitung nach dem Krieg arbeitete sie von 1946 bis 1970 halbtags als Kinderbuchlektorin im Verlag Rabén in Sjögren. Der später auch ihre Bücher verlegte, ne? Der schwedische Verlag. Und genau damit würde ich jetzt auch ein bisschen mehr in ihr Wirken als Autorin einsteigen, also wie es vor allem auch dazu kam. Wie es dazu kam, ist vielleicht einigen auch schon so ein bisschen bekannt. Zum Erzählen und Schreiben fand Astrid Lindgren durch eine längere Erkrankung ihrer Tochter Anfang der 40er Jahre. Und da war es so, dass sie an dem Krankenlager war und die Tochter Karin, ne, die wollte dann immer auch so Geschichten hören. Und die Tochter war diejenige, die sich auch den Namen Pippi Langstrumpf ausdachte. Also der kam tatsächlich von ihrer Tochter und dazu hat sie sich dann Geschichten rund um diese nun ja sehr, sehr berühmte Romanheldin ausgedacht. Und wir wollen natürlich diese Folge nicht bestreiten, um nicht einmal diesen kompletten Namen gesagt zu haben. Und ich habe mir ihn auch auf Schwedisch auch noch rausgesucht.
Oh, wie schön.
Und zwar Pippi Lotta Viktualia Rulgardina Rusmynda Efraimsdotter Langstrump. Also gar nicht so anders als jetzt im Deutschen, ja. Als wir es aus dem Deutschen kennen. Genau. Es war so, dass Britt-Marie erleichtert ihr Herz von 1944 und eben Pippi Langstrumpf von 1945 hießen ihre jeweils mit Preisen bedachten Veröffentlichungen. mit denen sie die Grundlage für ihren Erfolg als berühmteste Kinderbuchautorin auch legen sollte. Dieses Britt-Marie erleichtert ihr Herz, das ist ein Werk, was mir bis zu der Recherche auch gar nicht bekannt war. Deswegen habe ich da nochmal näher reingeguckt, wo es da jetzt drum geht. Und das war praktisch ihr Buchdebüt, mit dem sie 1944 den zweiten Preis beim Verlag Rabén & Zürgens Mädchenbuchwettbewerb, wir betonen Mädchenbuchwettbewerb, gewann. Und der auch der Verlag war, wie gesagt, der dann später auch ihre Bücher herausbrachte. Und in dem Buch geht es um diese Britt-Marie, die eine ausrangierte Schreibmaschine von ihrer Mutter geschenkt bekommt und sich daraufhin eine Brieffreundin sucht, die Kaisja heißt. Und mit dieser Brieffreundin schreibt sie ausführlich von ihrer großen, lebhaften und turbulenten Familie, von ihrem Liebeskummer und ihrem ereignisreichen Leben. So, das ist wahrscheinlich, also klang für mich so ein bisschen auch nach so einer Coming-of-Age-Erwachsenwerden-Geschichte. Mhm. So, ja, Mädchenbuchwettbewerb fand ich auch, habe ich mir hier so in Kursiv geschrieben. Also, genau, ich weiß, gab es auch einen Jungenbuchwettbewerb, weiß ich nicht, so, ne? Jetzt auch mal interessiert. Aber wir wissen ja, wie das zu der Zeit war. Wir kommen ja da immer wieder drauf, dass das natürlich strikt zu trennen war, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge geschrieben hat. Mich würde auch interessieren, gab es da jetzt nur bestimmte Themen? War das vorgegeben, über was sie schreiben? War das denn wie, keine Ahnung, Brontes ist ja nur noch mal paar Jahre vorher gewesen. Waren die dann gleich verrückt, wenn die dann über was anderes geschrieben haben?
Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Label gab, sobald es in der Geschichte oder in einem Buch eben um ein Mädchen als Hauptfigur geht. Dann hat man vielleicht gedacht, okay, das interessiert jetzt nur Mädchen, das ist nur was für Mädchen. Fällt in die Sparte Mädchenbuch und wenn es gut geschrieben ist, wird es für den Preis qualifiziert.
Ja.
Vielleicht war es so einfach. Hm.
Aber ich denke mal, dass es da vor allem darum ging, dass da wirklich dann Mädchen dran teilnehmen durften überhaupt. Ne? Wir wissen ja, dass das mit dem Verlegen noch nicht so en vogue war, Frauen herauszubringen. Insgesamt, wie schon kurz angedeutet, schrieb Astrid Lindgren mehr als 70 Kinderbücher, Drehbücher und aber auch Theaterstücke und allein im deutschsprachigen Raum, das ist hier der Stand von 2015, wurden diese mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Was ich auch spannend fand, das habe ich auch in der Literatursendung über sie gesehen, dass Astrid Lindgren später auch mal selbst über sich sagte, dass sie sich ihre eigenen Geschichten immer wieder selbst vorgelesen hat, um einen bestimmten Rhythmus bzw. eine Tonalität zu finden, wie die Geschichten erzählt werden sollen. Das heißt, es ist wirklich auch sinnvoll, die Geschichten mal laut zu lesen, beziehungsweise wirklich auch was die Wichtigkeit des Vorlesens wieder unterstreicht. Ne? Und ich finde es ja auch so extrem wichtig, sich gegenseitig vorzulesen, nicht nur um das selber vielleicht auch zu üben mit seinem Kind zusammen oder auch gegenseitig. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, sich als Erwachsene gegenseitig vorzulesen.
Ja.
Das fand ich daher auch einen total spannenden Einschub an der Stelle, das mal zu erwähnen, was das auch ausmacht, diese Tonalität, ne, wenn man Geschichten vorträgt, weil es gibt ja einmal diese Kopfstimme, die man hat, also nicht jetzt vom Singen, sondern wenn man Bücher liest, und es gibt natürlich die Stimme, die man hat, wenn man etwas vorliest, das unterscheidet sich extrem, ja, und daher, ja, probiert das gerne mal aus, es ist wirklich spannend, was ihre Geschichten für einen Rhythmus haben auch. In ihren Geschichten geht es immer auch so ein bisschen um Aufstand, aber im Kontrast zur Idylle, die es so gibt. Ne? Also und natürlich auch einen sehr trockenen Humor. Da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, wenn ich euch ein paar Textstellen aus Ronja Räubertochter vorlese. Da habe ich jetzt auch als Erwachsene nochmal herrlich lachen müssen. Und es war auch damals schon so wie es heute auch wieder ist, dass es Kritiker gibt, die natürlich auch den schlechten Einfluss dieser Bücher betonen. Vor allem bei Pippi Langstrumpf war das damals schon, wo die Bücher rauskamen, natürlich sehr extrem, dass es halt so eine freche Göre ist mit roten Zöpfen, die da so einen schlechten Einfluss auf die braven Kinder hat. Und inzwischen geht diese Figur natürlich als internationale Ikone auch für eben diese Frechheit, für die sie auch gefeiert wird.
Ne? Ja.
Und genau, weitere Bücher sind natürlich, wie gesagt, Die Kinder von Bullerbü, Die Streiche des lausejungen Michel aus Lönneberge, Der fliegende Carlsson und Die Brüder Löwenherz. Was alle diesen Büchern innewohnt, sind diese Grunderlebnisse, die sie selbst als Kindheit beschreibt. Und zwar ist das Geborgenheit und Freiheit. Das ist das, was sie selber sagt, was sie von ihren Eltern vermittelt bekommen hat und was sie mit allen ihren Büchern auch verbindet. Dabei ist es aber so, also ich finde es halt so schön, dieses Geborgenheit und Freiheit, weil das so ein Kontrast ist, ne? Weil es auf der einen Seite, weil Geborgenheit ja nicht automatisch heißt, dass man eingesperrt ist, sondern dass es bedeutet, dass man sich einfach sicher fühlt. Und sicher fühlen heißt ja auch nicht, dass man sich jetzt einsperrt, sondern dass man rausgehen kann und halt auch so ein Standing hat, ne? Und so ein Selbstbewusstsein. Mhm. Das heißt, ist ja auch, dann fühlt, wenn man Selbstbewusstsein hat, fühlt man sich ja auch sicher.
Ne? Ja, ja.
Und deswegen fand ich es auch schön zu lesen, dass sie auch prekäre und provokative Themen aufgreift und sich auch mit der Geschichte rund um den Tod von Kindern auseinandersetzt, ne? Auf soziale Unterschiede aufmerksam macht und auch Themen wie Rassendiskriminierung und ja, die Sinnlosigkeit von Gewalt aufmerksam macht und das zum Beispiel auch in den Büchern wie Kalle Blomqvist, da geht es um so einen kleinen Detektiven zum Beispiel, ne? Der so ja, Fälle aufklärt, Mio mein Mio oder auch die Brüder Löwenherz, sind nicht nur Geschichten, die so von Glück handeln, sondern auch von Gewalt, Krieg und auch so Einsamkeit. Ne? Mhm. Das ist auch Ronja Räubertochter anzumerken. Und das werde ich euch nachher auch nochmal anhand der Textstellen vielleicht näher bringen können, wenn ich die vorlese.
Wo du gerade sagst, also das finde ich total eindrucksvoll, dieses Begriffspaar Freiheit und Geborgenheit. Das trifft es ja wirklich total gut. Ne? Also da kann man jetzt total lang drüber nachdenken,
ja,
finde ich.
Ja.
Da fällt mir gerade ein, ich habe tatsächlich als kleines Mädchen noch ein anderes Buch von ihr gelesen, und zwar Lotta aus der Krachmacherstraße.
Ah, schön.
Das war auch total toll und das kommt gerade wieder hoch, so die Bilder. Die hatte nämlich so ein kleines Stoffschwein und so, das sehe ich noch hier vor mir. Das habe ich mir mal vorgestellt, wie sie das rumträgt. Und die ist nämlich von zu Hause ausgerissen, weil sie so einen kratzigen Pullover anziehen sollte und das aber nicht wollte. Und da konnte ich mich total gut mit identifizieren. Das fällt mir hier gerade ein, genau. Also sie hatte auch eben diesen Freiheitsdrang und so, ne, und will dann eben abhauen und so, lässt sich nichts gefallen. Genau, aber natürlich diese Geborgenheit in der Familie, da merkt sie dann, das fehlt ihr dann schon und so. Natürlich geht es dann auch gut aus. Aber das war auch ein Buch, da habe ich mich so als Kind auch total gut reinfühlen können in die Geschichte. Ja, stimmt. Lotta aus der Krachmacherstraße, das war auch toll, ja.
Aber es ist doch schön, wenn man sich dann plötzlich an sowas erinnert.
Ne? Ja, voll.
Also schön. Wo man vielleicht jahrelang nicht dran gedacht hat und dann kommt das plötzlich wieder hoch, genau. Sie stellt jetzt nicht in Frage, dass das irgendwie, also dass das nicht zusammenpasst. Mhm. Ne? Das gehört für sie einfach zusammen. Und das ist das, was ich irgendwie schön finde, weil im ersten Moment denkt man, ja, wenn jemand frei ist, der liebt ja dann die Unsicherheit und der ist ja dann auf Risiko immer und das muss ja gar nicht so sein. Sondern ich glaube, wenn man Geborgenheit zu Hause erlebt, dann trägt man diese Geborgenheit, die ja dann auch Sicherheit bedeutet, ja auch weiter und gibt die ja dann auch auf andere weiter. Ne? Und das hat ja nichts mit Einengen oder so zu tun, sondern das ist ja eher eine Stärke, finde ich.
Ja, total, total.
So. Genau, und deswegen fand ich das so ein, ja, diese beiden Worte so gut, weil das ist ja das, was sie von ihren Eltern mitbekommen hat und was ja auch, wenn man ein paar ihrer Bücher kennt, was sich ja wirklich überall immer wieder finden lässt, weil ich meine, Pippi Langstrumpf lebt da in ihrem Haus und hat da ihre Freiheit, sag ich mal, das, was wahrscheinlich alle Kinder sich immer gewünscht haben, so selber im Haus da den eigenen Dingen nachgehen und Quatsch machen und so, aber trotzdem vermisst sie ja ihren Vater, ne, und sucht diese Geborgenheit und ja, das ist ja das, was immer wieder auch da hochkommt in den Geschichten, so der ja einfach nicht da ist irgendwie. So ist ja auch eine Form von Einsamkeit wieder, die dann da mit reinkommt, aber die, sag ich mal, nicht pathetisch oder dann ja so in so eine überschwängliche Melancholie abdriftet oder so, sondern das ist einfach was gesagt wird, was halt auch da ist. Und dadurch wirken die Geschichten auch nicht kitschig für mich.
Ja, genau.
Ne?
Ja,
weil es halt so ein, weil es so was Realistisches ist, womit sich ja auch jedes Kind irgendwo identifizieren kann. Es ist ja auch so, Kinder sind ja auch nicht immer glücklich. So, ja, die haben ja auch ihre Traurigkeit und ihre Themen, die sie beschäftigen. Und das greift sie auf eine Art und Weise auf, die einfach direkt ist, ohne das ja zu verkitschen. So, weil das ist das, was mir, sag ich mal, aufstößt, wenn also gerade so Kindergeschichten zu sehr in Watte gepackt sind.
Ja,
weil dann driftet es irgendwie so ab in so eine, ja, in so eine Welt, die es einfach nicht gibt. Und ich finde es schon
dann,
schön.
Ja, ich finde auch, das ist dann eher ein Kinderbuch, was für Erwachsene geschrieben ist und nicht für Kinder oft, weißt du? Also bei ihren Sachen habe ich das Gefühl, dass sie wirklich in die Welt von einem Kind gut eintauchen konnte und dass deshalb das auch so erfolgreich und gelungen ist, weil, wie du sagst, man sich als Kind eben damit identifizieren kann. Ne?
Ja.
Im Gegensatz zu jemandem, der denkt, er kann für Kinder schreiben, es aber nicht so richtig klappt, weil er zu fern ist zu dieser Kinderwelt, ne? Durchs Erwachsensein vielleicht. Also ich finde, da gibt es schon auch wirklich Gegenbeispiele. Und das ist halt bei ihr, finde ich, super gelungen so.
Ja, es muss nicht immer alles super laufen und es kann auch mal kein wirkliches Happy End geben.
Ne? Ja, ja.
Aber wie gesagt, das muss man ja deswegen nicht, muss das ja nicht grausam sein, sondern es ist einfach, wie es ist. Und ich glaube, das traue ich den Kindern einfach zu. Und das ist auch meiner Meinung nach so. Die können damit umgehen. Und die wollen das auch. Ich meine, ich glaube, wir sind schon noch zwei, die sich noch ganz gut an ihre Kindheit erinnern können. Und ich habe deswegen jetzt irgendwie, mir geht es deswegen jetzt nicht schlecht. Ich erinnere mich trotzdem noch sehr gerne an diese Geschichten. Wie gesagt, es war halt spannend. Ich habe Ronja Räubertochter wirklich, glaube ich, bestimmt 20 Jahre jetzt nicht in der Hand gehabt. So. Naja, noch länger, ich bin ja noch älter.
Ich wollte gerade sagen, so. Ja, so, ja.
Moment. Und da war es ja eher so, also dass ich gemerkt habe, ich habe Sachen, hat man natürlich anders gelesen als Kind. Da hat man einfach auf, man legt auf andere Sachen ganz anderen Fokus. Und es ist, wie du sagst, heute so, dadurch, dass man natürlich der Kindheit ferner ist, dass man bei bestimmten Sachen denkt, oh Gott, das ist ja ganz schön schaurig oder gruselig, aber das hat man ja als Kind nicht gedacht.
Ja, ja.
Da hat man das einfach, man hat es hingenommen, weil das war so. Das war einfach in dem Moment die Realität so. Und ich glaube, dadurch, dass wir heute das aber viel eher abschätzen können, was Realität ist und was nicht, nehmen wir das natürlich viel stärker wahr. Aber da können wir gleich nochmal bei dem Buch, glaube ich, gut drauf eingehen. Wir haben ja im Vorgespräch jetzt zur Folge auch schon ein paar Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, oh Gott, wo ich das damals gesehen habe, da kommt es gleich wieder hoch mit den Wildruden zum Beispiel oder so, die ja jetzt doch sehr, sehr gruselig erscheinen. Aber als Kind fand man das einfach auch gruselig, aber da war das halt so und dann war es auch wieder gut.
Ja, ja. Ja.
Genau, zurück zu Astrids Leben. Und es ist so, dass sie ab 1992 tatsächlich das Schreiben auch eingestellt hat. Sie wurde mehrmals für den Literaturnobelpreis ins Gespräch gebracht, hat ihn aber tatsächlich nie erhalten. Es ist aber so, dass sie andere Preise erhalten hat. Unter anderem 1978 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels als erste Kinderbuchautorin und da hielt sie auch eine Rede unter dem Motto Niemals Gewalt in der Frankfurter Paulskirche, in der sie eindringlich zur gewaltfreien Erziehung von Kindern aufforderte. Was auch spannend war, das war mir in dem Zusammenhang auch vorher nicht bewusst, es gibt auch einen sogenannten alternativen Nobelpreis. Und der heißt auf Englisch White Livelihood Award und wurde ihr 1994 für ihre einmalige schriftstellerische Tätigkeit, die sie den Rechten der Kinder und den Respekt für ihre Individualität widmet, zugedacht. Und da habe ich dann nämlich mal so ein bisschen recherchiert, was das jetzt genau bedeutet. Also alternativer Nobelpreis. Und das ist tatsächlich nicht die offizielle Bezeichnung, sondern das ist halt dieser Right Livelihood Award. Und der kam dadurch zustande, da muss ich euch mal kurz auf einen kleinen Exkurs mitnehmen. Genau, es gab nämlich 1979 einen schwedischen Schriftsteller, den Jakob von Uexküll, der praktisch noch weitere Themen für den Nobelpreis vorschlug, unter anderem ja den Nobelpreis gegen Armutsbekämpfung und auch für Umweltschutz. Das hat das Nobelpreiskomitee aber abgelehnt. Es waren verschiedene Themen, die da die Begründung waren, unter anderem auch, was die Finanzierung betrifft. Und daraufhin hat er praktisch selber diesen alternativen Nobelpreis gegründet, der inoffiziell jetzt so bezeichnet wird. Und das ist dieser Right Livelihood Award und hat den teilweise auch mit eigenen Geldern finanziert und beziehungsweise jetzt auch über eine Stiftung läuft der. Und der wird vor allem für soziales Engagement und ja, soziale Themen vergeben und ist jetzt nicht ganz so hoch dotiert wie der Nobelpreis, der ja meistens so bei 800.000 liegt, sondern ich glaube, hier sind wir so beim ja, im 10.000er-Bereich, ich glaube so 18.000 bis 30.000 Euro. Aber ich meine, darum soll es ja in dem Sinne auch nicht gehen. 2015 war es unter anderem so, dass die Initiatoren insgesamt 3 Millionen Euro, die sie unter den Preisträgern aufteilten, ja, vergaben. 1996 wurde Lindgren vom Dachverband der Europäischen Tierschutzvereine für einen unermüdlichen Kampf um ein besseres Tierschutzrecht in ihrem Land mit der Goldenen Eiche ausgezeichnet. Und es war auch so, dass sie ja auch bei diesen Preisverleihungen ihren Humor nicht im Zaum halten konnte und auch diesen dort kundtat. Und da hat sie unter anderem 1997 gesagt, da ist sie zur Schwedin des Jahres gekürt worden.
Auch schöner Titel.
Ja, Schwedin des Jahres. Und hat gesagt, ihr verleiht den Preis an eine Person, die uralt, halb blind, halb taub und total verrückt ist. Wir müssen aufpassen, dass sich das nicht rumspricht.
Ja, schön.
Ja, fand ich total spannend, genau. Also wie gerade schon bei den Preisverleihungen erwähnt, war sie politisch und auch sozial sehr engagiert und übte so ihren gesellschaftlichen Einfluss nicht nur in ihren Kinderbüchern aus, sondern griff auch politische Fragen auf. Einen bleibenden Verdienst erwarb sie sich unter anderem mit breiten Initiativen für den Tierschutz, wie schon erwähnt, und die Tierhaltung in der Landwirtschaft. Davon beeinflusst schränkte das Tierschutzgesetz Lex Lindgren die Misshandlung von Hunden und die industrielle Massentierhaltung ein. Und Aufsehen erregte sie im Frühjahr 1976 auch mit ihrem Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei Schwedens. Sie protestierte damit gegen das damalige schwedische Steuersystem. Und auf diesem Protest beruht auch ihre Fabel vom Pomperipossa in Monismanien. In dieser wies sie ironisch nach, dass sie mehr als 100% Steuern bezahlen muss. Und so war es dann so, dass im gleichen Jahr die seit 40 Jahren regierende Sozialdemokratische Partei komplett abgewählt wurde. Also
sie hat ja großen Einfluss dann
ja, gehabt. Ja, also sie hatte, genau, sie hatte zu der Zeit, also sie hatte da wirklich einen gewaltigen Einfluss, der sich weit über ihre Kinderbücher hinaus erstreckte, ne? Astrid Lindgren engagierte sich außerdem für Flüchtlingskinder und Bibliotheken, für den Ausstieg ihres Landes aus der Atomenergie. Also da war das schon alles sehr, sehr präsent und sie nutzte praktisch jedes Thema, auf das sie Einfluss nehmen konnte und was ihr wichtig war, auch um da dem eine Stimme zu geben, als sie diese Stimme auch aufgrund ihrer Werke hatte. Also wirklich total beeindruckend. Im stolzen Alter von 94 Jahren verstarb sie aufgrund einer Grippeerkrankung dann in Stockholm und bei der Trauerprozession verabschieden sich dann auch mehr als 100.000 Schweden von der Dichterin, die im Familiengrab neben ihren Eltern bestattet wurde. Also da gab es dann wirklich auch nochmal eine große Prozession. Was ich auch sehr spannend fand, ich habe ein paar Nachrufe dann auch gelesen und unter anderem gab es da einen auch von dem Schriftsteller Henning Mankell. Und wer den kennt, also das ist einer der bekanntesten Krimi-Autoren oder war einer der bekanntesten Krimi-Autoren Schwedens und der hat ja so sehr, der war ja dafür bekannt oder ist ja eigentlich, ich finde es immer blöd, dann wahr zu reden, weil der Autor, sag ich mal, tot ist, aber er ist ja immer noch dafür bekannt, ne, weil die Werke existieren ja nach wie vor, dass der sehr düster schreibt, ne, sehr düstere Geschichten. Und er hat geschrieben oder gesagt, Astrid Lindgren nahm Kinder ernst. Sie wusste, dass die Fantasie in der Welt des Kindes nicht nur ein sinnvolles Instrument zum Bauen von Waldhütten und Flößen war. Sie wusste, dass die Fantasie ein Überlebensinstrument war. Ein Instrument, mit dessen Hilfe es möglich war, das Schwere im Leben zu ertragen. Und das ist das, was ich meine, was so ein bisschen in die Richtung geht, was ich vorhin gesagt habe, dass man das Kindern halt zutrauen kann.
Ja, voll. Ne? Ja.
Mit den Themen umzugehen und sich da eine eigene Meinung auch zu bilden. Und wenn man merkt, okay, mein Kind driftet jetzt hier komplett ab, dass man dann ins Gespräch geht. Ne? Und beziehungsweise, ich glaube, die driften dann, die stellen ja eigentlich Fragen. Also ich glaube, das, was ich mal meine Eltern gefragt habe, was die, glaube ich, fertig gemacht hat, war ich mal hingegangen und habe gefragt, Mutti, woran merke ich, dass ich erwachsen bin?
Oh, gute Frage.
Und für mich war das aber eine total logische Frage. Ja. Ne? Weil ich dachte, es muss ja irgendwas sein.
So ein Moment und zack, dann ist man erwachsen.
Ja, und das sind so Fragen, die kommen dann ja mit dem Lesen und mit den Büchern auch, ne? Ja. Und mit Gesprächen. Und dann müssen die am Ende das halt ertragen. Ja, und an der Stelle, wie gesagt, also ich habe schon einige ihrer Werke genannt. Es sei natürlich nicht außer Acht gelassen, dass natürlich viele ihrer Werke auch verfilmt wurden, dass es Theaterstücke darüber gibt, dass sie auch konkret Theaterstücke geschrieben hat. Und viele der Stücke entstanden auch in den 1940er und 50er Jahren in Zusammenarbeit mit ihrer Freundin Elsa Olenius, die praktisch eine Art Pionierin des Kindertheaters war. Viele der Geschichten wurden dann auch ausschließlich fürs Theater geschrieben. Und auch diese wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Darunter Dänisch, Finnisch und auch Rumänisch. Es ist allerdings so, dass die meisten von Astrid Lindgrens Theaterstücken nicht ins Deutsche übersetzt wurde, was zur Folge hat, dass sie bei uns als Theaterautorin in dem Sinne nicht bekannt ist. Und was ich auch noch gefunden habe, genau, jetzt sehe ich es gerade, es gibt einen Themenpark Astrid Lindgren. Also den gibt es tatsächlich in ihrem ehemaligen Heimatdorf. Also sie ist ja in Stockholm dann gestorben, aber in ihrem Heimatort Vimmerby gibt es diesen Themenpark Astrid Lindgren, der, wie gesagt, ihre ganzen Werke und Titel behandelt. Und wenn ihr Lust habt, geht doch da mal vorbei. Also ich habe da ein paar Bilder dann bei der Recherche gesehen, fand ich total süß. Also,
ach, schön.
Genau, da kann man dann praktisch in die Welten nochmal komplett auch im Realen praktisch eintauchen. Aber wir tauchen natürlich erstmal literarisch ein und zwar ja in das Buch, was uns beide, glaube ich, am meisten begleitet hat, habe ich jetzt jedenfalls so ein bisschen aus unserem Vorgespräch rausgehört. Und zwar ist es Ronja Räubertochter. 1981 als Ronja Räuberstochter bei Raben und Sjögren erschienen und im Deutschen kam es 1982 im Oettinger Verlag heraus. Ich habe es hier ja in der Lizenzausgabe von 1996 übersetzt von Anneliese Kornitzki und die Illustrationen von Elon Wiegland. Ihr müsst euch vorstellen, das sind so Illustrationen, das sind so wie Skizzen und Schraffuren, kann man das auch nennen. Sieht manchmal auch so ein bisschen aus wie so Kupferstich, finde ich.
Mhm, ja.
Und es ist alles monochrom gehalten. Gerade, sage ich mal so, die Zeichnung der mythologischen, also der Wesen, die auch so sehr an die Mythologie erinnern. Also wir haben es hier mit Graugnomen zu tun, ne, wo so das Wort Gnomen drin steckt. Wir haben es hier mit Wilddruden zu tun, mit Grausedruden. Und was auch immer wieder drin vorkommt, sind die Dunkeltrolle, also Trolle. Ne? Das ist also man merkt hier wirklich, dass wir hier im skandinavischen Raum wieder unterwegs sind. Was vielleicht auch dazu beiträgt, weswegen mir irgendwo näher war als jetzt, sage ich mal, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf habe ich mal in der Schule gelesen, weiß ich noch, glaube ich, in der 5. Klasse oder so. Und das war okay so. Also ich fand das toll mit dem Haus und die hat da alleine gewohnt. Und dann haben die da ihren Schabernack gemacht. Und ich habe dann auch, glaube ich, dann damals auch mal so ein, zwei Sendungen gesehen, weil das war da ja verfilmt auch da, ganz bekannt. Mhm. Aber, oder die Filme waren das ja, das waren ja Filme, ne?
Genau. Ja.
Aber das war jetzt nicht so was mich jetzt irgendwie komplett durch meine Kindheit begleitet hat oder so, ne? Ich mochte schon immer eher so dieses ein bisschen düstere, so dieses alles, was so ein bisschen in der skandinavischen Richtung unterwegs ist, im Wald, alles, was mit Natur zu tun hatte, fand ich immer toll, weswegen ich ja dann auch eher bei den Märchen eher in den tschechischen da unterwegs war und das hat immer alles im Wald stattgefunden. Das fand ich immer toll. So. Und diese Freiheit, die bei Pippi Langstrumpf immer beschrieben wird, weil die da in ihrem Haus wohnt und da machen kann, was sie will, das war ja bei Ronja Räubertochter der Wald. Die geht ja jeden Tag da in den Wald und macht da ihr Ding und kann nach Hause kommen, wann sie will, ist draußen, wann sie will. Und das ist das, was dieses Buch, glaube ich, für mich halt so komplett zugänglich gemacht hat. Mhm. Und genau, es wurde auch 1984 sehr erfolgreich von Tage Danielsson für das Kino verfilmt. Im Fernsehen ist es damals als Miniserie ausgestrahlt worden und die fand ich tatsächlich auch klasse. Also kann ich euch auch empfehlen. Ihr findet die tatsächlich gerade auch in der Mediathek vom ZDF. Ich muss gerade überlegen, weil es gibt nämlich jetzt tatsächlich eine Neuverfilmung von 2024.
Krass.
Und eins ist bei ARD und eins ist bei ZDF. Jetzt möchte ich natürlich nichts falsch
machen. Ja, gucken wir doch beide.
Ja.
Cool, guter Hinweis.
Ne, jetzt sind wir ja wieder so in der Weihnachtszeit und da ist das ja öfter mal so, dass es dann diese Klassiker auch im Fernsehen zu sehen gibt. Den Link, den packen wir euch natürlich da sehr gerne in die Shownotes, damit ihr euch da einen kuscheligen Abend machen könnt. Und es gibt tatsächlich auch eine Neuverfilmung, habe ich dann in dem Zusammenhang gefunden, jetzt von 2024, die zu Weihnachten, glaube ich, im ARD dann gezeigt wird. Ja, da habe ich mir den Trailer angeguckt, weiß nicht. Also ist natürlich, jetzt haben wir ja hier ganz viel Computertechnik und können da ganz viel erstellen und machen. Das gab es 84 noch nicht. Da wurde alles noch so gedreht, wie es war.
Mhm.
Und das hat natürlich noch einen ganz anderen Humor auch irgendwie. Der von 2024, der wirkt halt sehr clean, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, es geht halt in dem Buch, wenn man das liest, da geht's halt darum, dass die alle dreckig sind, da durch den Wald rennen und dann wird vielleicht mal einmal die Woche sich so, dann gibt's den Lauskamm, der da immer mal so zum Einsatz kommt und irgendwie in dem von 2024, da war irgendwie niemand dreckig. Okay. Also, was ich in dem Trailer gesehen habe, die Ronja, also ich dachte, ist die jetzt mal durch den Wald schon mal gelaufen oder nicht so? Ne?
Okay,
die sah halt sehr clean aus, so. Weiß nicht.
Ja, so Neuverfilmungen, die treten einfach immer in sehr große Fußstapfen, ne? Da muss man dann mal so ein bisschen aufpassen. Aber bin ich gespannt. Also gucke ich mir, glaube ich, auch mal an, ja.
Ja, genau. Man sollte es sich vielleicht mal angucken, einfach um den Vergleich zu haben. Also ich bin gespannt. Mal sehen. Also ob ich mir beides gebe oder ob ich mich an der Nostalgie festhalte, ich weiß nicht. Aber gebt euch doch bitte als erstes mal dem Buch hin, denn das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich sage euch auch ein bisschen, worum es geht. Wir haben hier so ein bisschen klassische Romeo und Julia-Geschichte vor uns, ein bisschen Tristan und Isolde, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Denn wir können es eigentlich auch so ein bisschen als moderne Coming of, moderne, als, ja, wie man heute sagt, Coming of Age-Geschichte vielleicht interpretieren. Wir haben hier zwei verfeindete Räuberbanden und diese sind natürlich im Clinch miteinander. Und dann haben wir hier die Ronja, die zu der Mattesburg gehört. Und dann haben wir den Birk, der zur Räuberbande von Borka gehört. Und die freuen sich natürlich miteinander an und das darf nicht sein. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, es gibt ein Eklat, was für die beiden zur Folge hat, dass sie in den Wald fliehen und sagen, gut, dann machen wir jetzt unser eigenes Ding und leben im Wald. Und das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, worum es in dem Buch geht. Aber lest das auf jeden Fall, denn das, was das Buch ausmacht, ist dieses ganze Drumherum. Und zwar dieses Leben der Räuber, der Humor, mit welchen die Räuber auch gezeichnet sind. Denn wir haben hier keine fiesen Schurken vor uns, sondern das ist eigentlich wirklich mit einem sehr, sehr derben Humor, sage ich auch mal, gezeichnet. Also wo ich gemerkt habe, okay, manche Sachen versteht man dann wirklich auch erst, wenn man erwachsen ist.
Okay.
Und dass eigentlich das auch wieder so ist, dass die Frauen letzten Endes hier wieder die sind, die ganze Bande anführen. Denn Mattes ist ja der Vater von Ronja, der seine Tochter über alles liebt. Mhm. Und dann haben wir Lovis, die Mutter ist. Und die, ich habe auch mal ein bisschen geguckt nach den Bedeutungen der Namen. Also Mattes heißt zum Beispiel Geschenk Gottes und Lovis ist übersetzt als berühmte Kämpferin. Um da jetzt noch ein bisschen weiterzugehen, ist es auch so, ich habe mal geguckt, ob es irgendwo Quellen gibt, wie Astrid Lindgren überhaupt auf die Namen gekommen ist. Und sie hat sich hier tatsächlich aus ihrem Schulatlas bedient. Es gibt nämlich die Juronja-Ure und das ist ein See im Nordwesten von Arjeplog. Ja, daher der Name Ronja. Und es ist wohl auch so, dass sie ja mehrere ihrer Figuren aus diesem Schulatlas genommen hat. Es sind alles Namen, die sich auf Gebirge, Seen, Landschaften berufen.
Ach, schön.
Und es war tatsächlich auch so, dass bis 1981, als Ronja Räubertochter herauskam, der Name Ronja weitestgehend unbekannt war. Und heute ist es so, dass rund 6000 Menschen in Schweden Ronja heißen.
Auch hier, also, ich kenne direkt einige Kinder tatsächlich.
Ja, genau. Das ist auch bei uns so ein Name, der gerade in den letzten Jahren, glaube ich, also wieder so aufkam, ne, dass man seine Kinder so nennt. Genau.
Schön.
Was hier halt sehr schön ist, ist, dass die Kinder, also da erlebe ich schon so eine Gleichberechtigung, weil die helfen sich immer gegenseitig. Aber bei den Räubern ist es tatsächlich so, dass die beiden Räuberhauptmänner also komplette Dickköpfe sind, die sich da grundlos bekriegen, weil sie wahrscheinlich dann mal selber wissen, warum. Und die Frauen eigentlich diejenigen sind, die das ganze Ding zusammenhalten und da auch zur Raison jedes Mal rufen. Ja, da gibt es zum Beispiel so eine Textstelle, wo der Mattes nicht seinen Wind kriegt und sich dann wirklich auf den Boden wirft und anfängt zu schreien und zu weinen. Ne? Und die Lovis dann diejenige ist, die sagt, so, jetzt ist aber mal genug und jetzt setzen sich alle an den Tisch. Genau, ich habe euch da mal ein paar Textstellen auch mitgebracht, die ich hier total schön fand und wo wir auch, wie gesagt, diese Worte erleben, mit denen ich mich dann auch nochmal ein bisschen auseinandergesetzt habe, wie Donnergrummel. Und wir haben hier auch dieses Wort, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt dann piepen soll im Schnitt oder so, ich weiß nicht, Hinterkalten. wo ich auch dreimal gelesen habe und dachte, oh, da würde mich natürlich interessieren, finde ich das auch heute noch in den aktuellen Ausgaben, dieses Wort? Oder wurde das schon rausgekürzt? Oder es ist auch so, dass zum Beispiel der Mattes den Birk, was ja der Sohn von dem Brocke ist, als Otterngezücht bezeichnet. Ne? Otterngezücht. Also so die Worte, das ist natürlich auch in der Übersetzung, das muss man natürlich auch alles erstmal so hinkriegen, dass das den Humor auch widerspiegelt. Mhm. Ne? Also diese derbe Sprache, die dann aber auch irgendwo lustig, also es wird ja eigentlich da komplett die ganze Zeit nur beleidigt. Mhm. Also ich glaube, es sind wenige Seiten, wo sich nicht gegenseitig beleidigt wird, auch Birk und Ronja beleidigen sich permanent gegenseitig und sagen so, scher dich doch zum Donnergrummel. Ich glaube, das ist so der Satz, den man also wirklich auf jeder zweiten Seite liest.
Ja.
Und das macht unheimlich Spaß, so dieses Gefrotzel. Und dann geht es aber darum, dass sie merken, naja, eigentlich haben sie sich doch ganz gerne. Und das zeigt aber auch diese Form der Gleichberechtigung. Ne?
Ja.
Weil es ist auch so, Birk rettet Ronja einmal das Leben, dann ist es andersrum. Also es ist nicht so diese diese Prinzessinnengeschichte, sie verliebt sich da in denen und dann rennt sie ihm hinterher oder andersrum, sondern das ist wirklich eine Freundschaft und die bezeichnen sich ja am Anfang auch als Geschwister. Das wird dann nur später angedeutet, dass dann die Frau von dem Borger dann irgendwann sagt, naja, wir wissen ja, was dann später draus wird. Also das wird dann so angedeutet, aber das ist eigentlich nicht das, was jetzt da die Rolle spielt, sondern es geht wirklich um diese Freundschaft, um dieses gemeinsame Erwachsenwerden, um Familie, die erste Liebe und natürlich auch um über die Überwindung von Konflikten. Als das rauskommt, dass die beiden sich sehr gut verstehen und so eine tiefe Freundschaft zueinander empfinden, stößt das natürlich da in der Räuberbande komplett auf Gegenwehr und zieht dann natürlich auch einen starken Riss in die Beziehung zwischen Ronja und ihrem Vater, was ja auch wieder, ne, Vater-Kind, also gerade Vater-Tochter ist ja auch so eine ganz spezielle Beziehung. Und das ist ja was, was immer wieder betont wird, wie sehr er seine Tochter liebt. Und der stürzt ja da in so eine komplette Melancholie und ist ja dann von all seinen Pflichten, fühlt er sich da aufgehoben und geht da wirklich schmollend, also verhält sich selber wie ein Kind und geht da schmollend in sein Bett und verkriecht sich. Und da haben wir es wieder, da kommt dann wieder die Lovis, die dann sagt, hier, jetzt reicht. Ne? Also, und da eigentlich komplett die Mutterrolle übernimmt. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, sind die ganzen Geschöpfe, die da noch eine Rolle spielen, wie die Wildruden, wie schon erwähnt, das sind halt so, also mich hat das so an Harpien erinnert, ne? Wenn ihr euch so Harpien, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, stellt euch so Harpien vor, also sehr, sehr gruselig. Und Graugnomen und Trolle, also es ist wirklich auch sehr mythisch. Also die spielen immer wieder eine Rolle, aber die sind immer wieder die, die auch bezwungen werden müssen und vor denen sich gehütet werden muss. Und damit will ich zu einer Textstelle kommen, die ich euch jetzt gerne mal vorlese, die, glaube ich, diesen Humor und diesen Freiheitsgedanken und diese Verbundenheit zur Natur ganz gut aufgreift und die dem Buch innewohnt und die würde ich euch jetzt gerne mal vorlesen. Ja, sagte Lovis, das gilt für so mancherlei. Darum ist man im Matteswald am sichersten, wenn man sich nicht fürchtet. Das will ich mir merken, sagte Ronja. Da seufzte Mattes und drückte sie fest an sich. Und du hast ja auch alles andere gemerkt, wovor du dich hüten musst? Oh ja, sie wusste es noch. Und während der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes, als dass sie sich vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst zu haben. In den Fluss zu plumpsen, davor sollte sie sich hüten, hatte Mattes gesagt. Und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen, dort, wo das Wasser am wildesten toste. Schließlich konnte sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in den Fluss zu plumpsen. Sollte das sich hüten überhaupt von Nutzen sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strudeln und nirgendwo sonst üben. Wollte sie aber zu den Stromschnellen gelangen, musste sie den Mattesberg hinabklettern, der jäh und schroff zum Fluss hinabfiel. Auf diese Weise konnte sie sich gleichzeitig darin üben, sich auch davor nicht zu fürchten. Beim ersten Mal war es schwer, da packte sie eine solche Angst, dass sie die Augen zumachen musste. Doch nach und nach wurde sie immer wagemutiger und bald kannte sie alle Spalten und Ritzen, wo ihre Füße Halt fanden und sie sich mit den Zehen festkrallen konnte, damit sie nicht rücklings in den Fluss stürzte. Ja, das fand ich eine total schöne Stelle. Also dieses sich hüten zum Anlass zu nehmen, genau das Gegenteil zu tun, was aber ne, in der Logik des Kindes absolut Sinn ergibt.
Ja, ja, so. Super. So. Voll schön.
Ja.
Also ich habe die ja auch geliebt, diese ganzen kleinen Fabelwesen, die vorkommen. Ne? Und man hat dann so schöne Bilder im Kopf beim Lesen als Kind und mir ging es auch so, ich habe mich dann auch gegruselt, gerade diese Druden, die waren ja wirklich brutal und gruselig, aber das hat irgendwie dazugehört und das hat die Geschichte spannend gemacht und wie du es gesagt hast vorhin, die kamen dann vor und man hat sich gegruselt, aber dann war es auch wieder gut irgendwie, ne? Und ich mochte dieses Märchenhafte auch gern, aber dass es eben kein Märchen ist, das mochte ich auch sehr und jetzt im Nachhinein fällt mir irgendwie auf, dass es so von dieser Stimmung, dieses Gruselige oft, erinnert es mich so ein bisschen oder lässt mich auch an Krabbat von Ottfried Preußler denken.
Ja,
ich weiß nicht, ob du das auch mochtest,
ja,
da war ich auch Riesenfan. So.
Ja.
Obwohl es mich eigentlich sehr gegruselt hat, weil hat mir das total gut gefallen. Ja.
Ich glaube, das liegt daran, weil Kinder sich prinzipiell auch gerne gruseln.
Ja, ja.
Ne? Also, weil klar, das ist halt so eine Spannung und es gibt ja immer die Erlösung danach.
Ja, ja.
So. An der Stelle soll es das auch schon, in Anführungszeichen, schon gewesen sein zu Astrid Lindgren. Wir hoffen, wir konnten euch einen ganz gemütlichen Abend bescheren und ihr konntet euch schön mit einer Tasse Tee, ein Glas Wein, was auch immer, zurückziehen und uns lauschen. Und in dem Kontext bin ich natürlich wieder gespannt, was uns denn so im neuen Jahr erwartet. Das ist ja schon dann das neue Jahr, wo wir wieder miteinander sprechen. Ja. Sarah, was hast du denn Schönes für uns?
Ja, also wir werden wieder in die Gegenwart zurückgeholt. Mhm. Auch dieses Jahr wurden ja wieder viele Literaturpreise verliehen. Und ich möchte gern eine Autorin im Januar vorstellen, um die man in diesem Jahr nicht drum herum gekommen ist und die mich interessiert hat und mit der ich mich vorher noch nie beschäftigt habe und die ganz schön abgeräumt hat dieses Jahr. Und genau, deshalb werde ich die im Januar gerne mal vorstellen.
Boah, ich bin gespannt, ob sie es sich denke. Muss ich ja gleich, wenn wir fertig sind, fragen. Mal sehen. Ja, ihr hört schon, es bleibt spannend. Wir wünschen euch natürlich jetzt erstmal aber ein ganz wunderbares Restjahr mit euren Lieben, mit wunderbarer Lektüre natürlich. Rutscht gut rein, bleibt vor allem schön gesund und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr. Bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Lasst euch nicht stressen und macht's euch schön gemütlich. Ciao.
Ciao.